Setze die Segel. Die Reise beginnt. Wohin wird sie dich führen? Das weite Meer liegt offen vor dir. Kein Horizont ist zu sehen. Kein Boden ist mehr unter deinen Füßen. Du riechst das Salz des Meeres, die Wellen um dich herum. Setze die Segel, die Reise beginnt. Wohin wird sie dich führen? Dein Herz klopft. Du bist am Ziel und Aufbruch zugleich. Lass den Wind in deine Segel. Gib dich hin, übergib das Steuer. Es gibt mehr, als du sehen kannst. Mehr, als du planen kannst. Mehr, als du kontrollieren kannst. Lass deine Reise beginnen. Breche auf. Öffne dein Herz. Wage den Schritt. Gehe voran. In dir stecken Schätze. Vergrab sie nicht. Verschenk dein Gold. Lass den Wind in deine Segel, den Geist Gottes, und hör, was er dir zu sagen hat. Setze die Segel, die Reise beginnt. Wohin wird sie dich führen?
Lieben, wohin führt deine Reise? Wohin führt deine Reise? Auch wenn du mitten in der Berufung bist, die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat, die Verheißung, die Gott dir gegeben hat. Und trotzdem gibt es Momente, wo du und ich, wo wir uns die Frage stellen, wohin führt Gott mich eigentlich? Wohin geht die Reise? Du hast das Gefühl, du bist am Ziel und du bist doch nicht am Ziel. Gott hat über unserem Leben Bestimmung, Berufung und Verheißung ausgesprochen. Verheißung für ein weites Land, wie hier so dieses weite Meer. Und ihr Lieben, das gilt es einzunehmen. Das Land gilt es einzunehmen. Die Frage ist nur, wie führt dich Gott? Und manchmal führt uns Gott in eine Richtung, die uns nicht wirklich schmeckt. Kennt es jemand? So ein bisschen Resonanz kommt. Manchmal führt Gott uns in eine Richtung, die uns zunächst im ersten Moment gar nicht wirklich gut bekommt, weil wir irgendwie anders denken. Weil wir vielleicht auch andere Pläne hatten, als Gott für unser Leben hat. So, und dann sind wir gefordert. Wir sind richtig, richtig herausgefordert. Und wisst ihr was? Ich glaube, manchmal sind wir herausgefordert, unser eigenes Ego zu bekämpfen. So, und deshalb habe ich der Predigt heute Morgen den Titel gegeben: Gewinne den Kampf mit dir selbst. Gewinne den Kampf mit dir selbst. Und ich habe mir überlegt, wir kommen doch im Leben oft in Situationen, oder das habe ich mir nicht überlegt. Das erlebe ich ja ständig. Und du wahrscheinlich auch. Du kommst in Situationen, in denen du dich entscheiden musst. Stimmt's? Du musst dich für das eine oder für das andere entscheiden. Du kommst gar nicht vorbei an einer Entscheidung. Vielleicht gehörst du auch zu der Personengruppe, die sich nicht entscheiden, die sie enthalten. Aber ich müsste mal was sagen. Sich zu enthalten oder keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. Es ist nicht so, dass wenn du gar nichts tust, dass es keine Entscheidung wäre. Es ist auch eine Entscheidung. So, wir müssen uns in unserem Leben ständig und permanent entscheiden für die unterschiedlichsten Dinge. Und ich habe mal recherchiert. Was glaubt ihr, Wie viele Entscheidungen trifft ein Mensch pro Tag? Ruft mal ganz laut irgendwas. Oder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, eine Person. Es sind nicht 40.000, es ist genau die Hälfte. Circa 20.000 Entscheidungen pro Tag. Woher weiß ich das? Steht bei Google. Okay, so. Da gibt es irgendwelche Studien. Ich finde es schwierig. Wie willst du denn sowas? By the way, so eine Randnotiz. Wie will man denn sowas? Wie willst du denn sowas evaluieren, ne? So, jetzt ziehst du mal noch 8 Stunden ab, weil 8 Stunden schläfst du. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, während du schläfst, Gott hat uns ja richtig mit Schlaf gesegnet auch. Dein ganzer Körper ist lahmgelegt und du kannst keine Entscheidungen treffen. So, wenn wir die 8 Stunden abziehen, dann haben wir, also 8 Stunden, dann haben wir noch 16 Stunden übrig, unserer Lebenszeit pro Tag, um 20.000 Entscheidungen zu treffen. Wer von euch weiß, wie viele Entscheidungen du dann alle 3 Sekunden triffst? Rupi? Eine. Können wir Rupi einen Applaus geben? So, eine Entscheidung. Alle 3 Sekunden. Ihr braucht ab sofort keinen Taschenrechner mehr. Here's the man. So. Alle 3 Sekunden triffst du eine Entscheidung. Und wisst ihr was? Die allermeisten Entscheidungen, die treffen wir unbewusst. Die geschehen einfach so. So, aber es gibt Entscheidungen, die treffen wir bewusst so. Manche von uns treffen zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen wahrscheinlich schon mal 10.000 Entscheidungen vorm Spiegel. So, direkt nach dem Aufstehen vorm Spiegel und so weiter. Na, ihr wisst, was ich meine. Da ist das halbe Pulver schon verschossen. Aber es gibt eben Entscheidungen, die wir bewusst treffen müssen, die nicht irgendwie im Unterbewusstsein da stattfinden. So, ich knüpfe mir jetzt die Schuhe zu mit diesem Knoten. Das ist ja eine Entscheidung. Aber das läuft ja einfach automatisiert. Aber es gibt diese Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, für jeden von uns zu treffen. Und wenn du dir mal deine wichtigsten Entscheidungen in deinem bisherigen Leben anschaust, deine allerwichtigsten Entscheidungen, so dann stellst du fest, wahrscheinlich genauso wie ich, es ist manchmal nicht so einfach, wichtige Entscheidungen richtig zu treffen. Es ist manchmal nicht so einfach. Obwohl wir doch, wenn wir 20.000 Entscheidungen am Tag treffen, wenn das stimmt, dann sind wir doch eigentlich gut trainierte Menschen, um Entscheidungen treffen zu können. Wir sind gut trainiert. Und doch stellen wir fest, wenn wir Entscheidungen treffen, dass wir manchmal der größte Feind von uns selbst sind, wenn wir Entscheidungen treffen. Wir sind manchmal der größte Feind von uns selbst. Steckt in uns. Ist unser Ego. Ist unser Ego. Und ich möchte euch zu Beginn der Predigt mit hineinnehmen in eine Bibelstelle in 2. Samuel 23. Und da ist die Rede von einem Mann Gottes, von einem Helden Davids, von Schamma. Und ich lese uns die Bibelstelle vor. Und nach ihm kam Schamma, eben einer der Helden Davids. 3 waren da besonders hervorgehoben. Der Sohn Agis des Hararitters. Und die Philister versammelten sich zu einer Schar. Und es war dort ein Feldstück voll Linsen. Es war dort ein Feldstück voll Linsen. Das Volk aber floh vor den Philistern. Da stellte er sich mitten auf das Feldstück und rettete es und schlug die Philister. Und der Herr schaffte eine große Rettung. Ihr Lieben, das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Begebenheit. Das ist nicht irgendwie ein Märchen. Das ist kein Märchen. Das ist eine wahre Begebenheit, eine wahre Geschichte. Auf der einen Seite das Volk Israel im verheißenen Land mit allem, was Gott ihnen zugesagt hatte. Sie hatten alles angekommen. Und auf der anderen Seite des Flusses die Philister, das Volk der Philister. Ein Bild für das Böse, für die Armee des Teufels. Und die Philister, sie waren da, um zu kämpfen. Sie waren da, um dieses kleine Stückchen Land einzunehmen, zu erobern. Ein kleines Stückchen Land von dem Land, das Gott seinem Volk geschenkt, gegeben hatte. Und dann ist Folgendes passiert. Wir lesen hier in aller Kürze, das gesamte Volk Israel war geflohen. Die sind abgehauen. Die sind einfach abgehauen. Und es blieb nur noch einer da. Ein Mann namens Schamma. Da war eine ganze Armee von Philistern, eine ganze Armee. Und wir lesen hier in der Bibel, dieser eine Mann, er blieb stehen und er verteidigte das kleine Stückchen Land. Wisst ihr, glaube ich, Schamma hatte verstanden, dieses kleine Stückchen Land gehörte zum Erbe, das Gott seinem Volk hinterlassen hatte. Ich glaube, er hatte das verstanden. Ich glaube aber auch, dass das Volk Israel das auch verstanden hatte. Aber sie gingen anders damit um. Sie entschieden sich anders. Sie waren an dem Punkt in ihrem Leben, sich entscheiden zu müssen für das eine oder für das andere. Für das vielleicht scheinbar bequemere, nämlich einfach zu sagen, ach, dieses kleine Stückchen Land, was hat das schon an Wert? Wir geben es mal lieber her, brauchen wir uns nicht anstrengen, nicht mühen, nicht kämpfen, keine Toten, keine Verletzten, wir geben es her. Das ist die eine Kategorie von Mensch. So sich nicht hineinbegeben zu wollen in eine Auseinandersetzung. Vielleicht auch in einen Prozess, den Gott mit dir gehen will. In einen Bewährungsprozess. Und auf der anderen Seite dieser Typ, dieser Schamma, der es gecheckt hat, der den Glauben hatte und den Mut. Ich stelle mich auf das, was Gott mir zugesagt hat. So, ich habe mir überlegt in der Vorbereitung so, meine Familie und ich, wir leben in einem kleinen Dorf auf der Schwäbischen Alb und wir gehören jetzt noch zu der Generation, wo unsere Vorfahren uns und mir und meiner Familie so ein bisschen Land vererbt haben. Ein bisschen Land. So im Besitz meiner Familie sind 2 Äcker und 1 Wiese. Okay, ich besitze 2 Äcker und 1 Wiese. Aber ich muss euch sagen, es ist nichts Besonderes. Es sind wirklich kleine Stückchen, haben wir verpachtet an Bauern. Wir kriegen jedes Jahr 50 Euro Pacht. Will das sehr transparent sein. Also es ist jetzt kein Nebenerwerb, wie ihr feststellen könnt. Und ich habe mir überlegt, hey, wie wäre das? Wäre ich bereit für diese Dinger, für diese 1 Wiese und die 2 kleine Äcker irgendwie, mich dafür einzusetzen, dass ich es behalte, wenn es mir jemand anderes klauen will, wegnehmen will? Dann habe ich gedacht, nee, ich wäre gar nicht bereit. Die sind so weit weg vom Dorf, das wird nie ein Bauland geben. Weißt du, denkst du ja dann als Schwabe, es wird nie Bauplatz geben, kannst du nie zu Geld machen. Es lohnt sich nicht, da sich einzusetzen. Dann habe ich mir überlegt, hey, wenn da jetzt aber einer kommen würde, ein Investor, und ein Windrad drauf bauen wollen würde, hey, da würde ich richtig drum kämpfen. Da hätte ich nämlich nicht nur 50 Euro Pacht, sondern ein bisschen mehr pro Monat. So, da würde ich wirklich drum kämpfen. So, die Frage ist, wie entscheiden wir uns? Wie entscheidest du dich, wenn es darum geht, in deinem Leben scheinbar für eine unbedeutende Sache zu kämpfen? Wie entscheidest du dich dann? Was triffst du für eine Entscheidung? Wie gehst du mit dir selber um? Wenn dein Ego dir sagt, nee, komm, lass mal. Ist nicht so wichtig. Ist alles nicht so wichtig. Aber Gott sagt dir doch, es ist es wert. Es ist wichtig. Es ist vielleicht nicht der angenehmste Weg. Es ist mit Arbeit verbunden. Es ist mit Tränen verbunden. Vielleicht auch mit Schmerzen. Es ist verbunden mit so vielem. Aber am Ende wird es sich lohnen. Und auf der anderen Seite der sehr elegante, smarte, unkomplizierte Weg, ach, ist alles nicht so wichtig. Eins ist sicher, ganz egal, wie wir uns in solchen Situationen entscheiden, Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Sind wir uns da einig? Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Ob sie gut sind oder schlecht, das sieht man dann. Das nimmt man ja dann selber wahr. Aber sie haben immer Konsequenzen. So, wie gehen wir in solchen Situationen mit uns selber um? Wenn in uns auch so, wie wenn wir so ein, wenn in uns so ein Kampf tobt. So, wenn du nicht richtig weißt, was du tun sollst. Auf der einen Seite zieht dein Ego und deine Gedanken, auf der anderen Seite zieht dich der Heilige Geist. Und es wäre ein bisschen fromm zu sagen, ja, wir tun immer das, was Gott sagt. Wir tun immer das, was Gott sagt. So, ich denke, wir alle kennen solche Momente, wo wir innerlich uns am Zerreißen fühlen und wo wir nicht mehr richtig wissen, wo geht's hin. Und ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, den Kampf mit uns selbst zu gewinnen. Und ich habe noch eine Bibelstelle aus 1. Petrus 5, die Verse 8 bis 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Ihr Lieben, in solchen Situationen ist es zunächst mal wichtig, nüchtern zu sein. Nüchtern zu sein. Wisst ihr, was nüchtern ist? Also wenn du morgens zum Blutabnehmen gehst, das gehst du normalerweise immer morgens und nicht abends. Wenn man nüchtern sein muss. Nichts im Magen. Nüchtern bedeutet einfach, hey, wir sind klar. Wir sind besonnen. So, bei uns sagt man ja, hey, die Entscheidung, die treffe ich aus dem Bauch heraus. Vielleicht aus dem hohlen Bauch heraus. Eine Entscheidung aus dem vollen Bauch heraus ist auch nicht gut. Aber wir sagen oft, das ist eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ich glaube, das sind nicht die besten Entscheidungen. Entscheidungen in einer Situation aus dem Bauch heraus zu treffen. Einfach so. Oder Entscheidungen aufgrund von Gefühlen zu treffen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, der richtige Weg ist, nüchtern zu sein und den Herrn zu fragen. Besonders wenn hier steht, der Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht zu verschlingen. Der ist gekommen, um zu zerstören, um dich, um die Braut Jesu zu zerstören. Dafür ist der Teufel da. Der hat nur diesen einen Auftrag. Deshalb ist es wichtig, wenn er kommt, wenn du angegriffen bist, einen kühlen Kopf zu bewahren. So, wer von euch ist schon mal einem echten Löwen, kein Kuscheltier, gegenübergestanden? Also Wildlife, also... Ja, da gehen, manche wissen es nicht so richtig, die machen so und so. Also bei mir war es in der Wilhelma, deshalb lasse ich die Hand unten. Also mach mal hoch die Hand. Wer von euch hat schon mal richtig einen Löwen gesehen? Ja gut, vor Afrika hier. So, das ist ja gut. Da können wir nicht mithalten. So. Hey, wenn ein Löwe, hey, das Tier ist ja wahrscheinlich dreimal so groß wie du. Das ist kein Kuscheltierchen. Die Tiere sind richtig groß. Der Kopf von dem Löwen ist, boah, der ist riesig. Einmal auf, dein Kopf passt rein. Und der steht vor dich und brüllt dich an. So, was tust du? Was tust du? So geht der Teufel umher. So geht der Teufel umher. Hast du den Mut, so wie Schama, hast du den Mut, dich ihm entgegenzustellen? Oder rennst du davon? Was übrigens in diesem Fall keine gute Idee ist. Ist keine gute Idee. Und so ist es auch im Leben. Ihr Lieben, lasst uns doch unseren Herausforderungen stellen und nicht weglaufen. Nüchtern zu sein, wachsam zu sein in diesen Situationen. Und ich habe uns 6 Punkte mitgebracht, wie wir den Kampf mit uns selbst gewinnen können. Es sind 6 Punkte, die ich der Bibel entnommen habe, sicherlich nicht ganz vollständig. Aber für mich sind es 6 sehr wichtige Punkte, wie du den Kampf mit dir selbst gewinnen kannst. Ich fange direkt mal an mit dem ersten Punkt. Setze alles auf die Wahrheit. In unserer Welt gibt es genau 2 Sachen. Es gibt Licht und Finsternis, es gibt die Wahrheit und es gibt die Lüge. Das ist so. Es gibt Wahrheit und es gibt Lüge. Und ich denke, wir sind gut beraten, unser Leben auf die Wahrheit aufzubauen. Auf das, was Gott zu uns sagt, das ist die Wahrheit. Es ist keine Lüge. Es ist nichts Komisches. Es ist die Wahrheit. Und wenn Gott uns berufen hat zu etwas, dann ist es seine Wahrheit für unser Leben. Das ist die Wahrheit. Im Übrigen, wisst ihr, was wirklich frei macht? Die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Die Lüge bindet uns in Ketten. Das ist die Lüge. Aber die Wahrheit, die macht uns frei und die Wahrheit hält uns in der Freiheit. Setz alles auf die Wahrheit. Punkt Nummer zwei, sei dir bewusst, dass du gerecht gemacht bist. Du bist gerecht gemacht. So, jetzt ist die Frage, wissen wir heute Morgen hier drin alle, dass wir gerecht gemacht sind? Durch was? Durch sein Blut, das Jesus am Kreuz auf Golgatha vergossen hat. Am kommenden Freitag ist Karfreitag. Und durch seine Auferstehung, bist du dir sicher, bist du dir bewusst, dass durch dein Ja zu Jesus du gerecht gesprochen wurdest? Dass du ein Kind, dass du ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten bist? Bist du dir dessen bewusst? Ich glaube, das ist das Allergrößte, wenn wir das wissen. Wenn es darum geht, Kämpfe mit dir selbst zu gewinnen. Punkt Nummer drei. Sei ein Zeugnis mit deinem Leben. Sei ein Zeugnis mit deinem Leben. Das ist so eine Sache, wenn du jetzt in dem Kampf mit dir selbst bist. Wenn du darum ringst, was ist das Richtige? Was ist die richtige Entscheidung? Dann sollst du auch noch ein Zeugnis sein? Sollst du ein Zeugnis sein? Naja, in der Bibel steht, sei alle Zeit bereit, für die gute Botschaft einzutreten. Das steht in der Bibel. Sei alle Zeit bereit. Ich will heute Morgen ehrlich zu euch sein. Die letzten Monate konnte ich aus verschiedenen Gründen, gesundheitlich nicht und zeitlich nicht, hatte ich gar nicht so die Kraft, mit Menschen, auch mit meinen Nachbarn, gar nicht über Jesus reden. Ich hatte irgendwie keine Energie. Das Energielevel war irgendwie ganz unten. Am letzten Freitag, vor zwei Tagen, hat mich ein Freund kontaktiert, hey, wollen wir uns treffen? Haben wir uns am Flughafen oben in einem Café getroffen. Und er ist angekommen, ich war schon im Café, wir sind rein. Und wir haben noch keine zwei Sätze miteinander gewechselt am Tisch, da stand schon die Bedienung da. Und dann haben wir bestellt. Und interessant ist, was dann passiert ist, ich habe einen Apfelkuchen mit Sahne bestellt. Einfach, dass ihr das auch wisst, war richtig, richtig gut. Ich wollte Entscheidungen mit vollem Magen treffen. Und das haben wir bestellt und die Bedienung hat es nicht richtig verstanden. Er fragt sie, bitte was, Yogi-Tee? Yogi-Tee haben wir nicht. Ich habe keinen Yogi-Tee bestellt, ich weiß gar nicht, was das ist. So, und dann sagt mein Freund, sehen Sie, so ist es ja bei uns auch. Wir sind zwei Pfarrer. So, wir haben auch mal das Gefühl, wir werden nicht richtig verstanden. Ich will Ihnen eine Frage stellen. Der hat ihr gar keine Luft zum Atmen gelassen. Ich will Ihnen auch eine Frage stellen. Was denken Sie denn, wenn Sie in die, wie müsste die Kirche sein, damit Sie wieder in die Kirche gehen? Wie müsste die Kirche sein, damit Sie wieder in die Kirche gehen? Das sagt sie, ich habe keine Ahnung, die Kirche ist irgendwie langweilig, irrelevant und hat mir nichts zu geben. So im Laufe des Gesprächs, die ist dann immer wieder gegangen, ist gekommen, hat uns Getränk gebracht, dann ist sie gegangen, hat den Kuchen gebracht und wir haben immer mit ihr geredet. So am Ende muss ich euch sagen, da war ich schon glückbeseelt, mal wieder mit jemand so über den Glauben sprechen zu können. Ich bringe euch nachher noch den Beweis mit einer Bibelstelle, warum genau das so wichtig ist, selbst in Stürmen unseres Lebens, selbst wenn du nicht richtig weißt, in welche Richtung geht es, wenn in dir etwas am Kämpfen ist, hey, das gibt dir richtig Glück und Zufriedenheit, mit anderen Menschen über Jesus zu sprechen. Punkt Nummer 4, sei fest im Glauben. Hebräer 11, Vers 1, was ist denn der Glaube? Was ist denn der Glaube? Wir reden ja immer über Glauben. Wir Christen, wir reden immer über Glauben. Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ihr Lieben, das ist der Glaube. Das ist der Glaube. Du bist davon überzeugt. Es gibt Dinge, die ich gar nicht sehe. Ich bin davon überzeugt, ihr Lieben, dass es den Heiligen Geist gibt. Ich bin davon überzeugt. Wie viele von uns auch, die allermeisten. Hey, du siehst ihn heute Morgen vielleicht nicht, aber er ist da. Er ist da, ich glaube an ihn. Wir im Gospelform, wir glauben an Gott. Wir glauben daran. An die Dinge, an die übernatürlichen Dinge, die wir nicht sehen, aber die da sind. Das ist der Glaube. Deshalb sei fest im Glauben. So Schamma, er stand auf diesem Linsenfeld und er stand da alleine. Ich frage mich, wow, was hatte der für einen Glauben? Was hatte der für einen Glauben? Oder heute ist Palmsonntag. Wir erinnern uns daran, dass Jesus auf diesem Königstier, dem Esel, in die Stadt hineingeritten ist. Die Leute haben sich gefreut, die haben ihn begrüßt, die haben ihn gefeiert und er wusste genau, was kommen würde. Er wusste es genau. Was hatte Jesus für einen unglaublichen Glauben? Das zu tun, was er da tat. Er hielt fest an seiner Berufung bis zum Ende. Bis zum Ende. Bis zum heutigen Tage. Sogar noch am Kreuz. Sogar noch am Kreuz hat Jesus nichts weggeworfen. Er hat zu seinem Vater gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So war Jesus. So war Jesus. Mittendrin. Fest im Glauben. Fest im Glauben. Im Garten Gethsemane. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Lass ihn an mir vorübergehen. Er ging nicht vorüber. Und Jesus ging im Glauben weiter. Er ging weiter im Glauben, weil er wusste, was er für einen Auftrag hatte. Punkt Nummer 5, kenne deine Identität. Unsere Identität, was ist es? Es ist die Gewissheit, gerettet zu sein. Die Gewissheit, ewiges Leben zu haben. Das ist einfach gesagt, aber so einfach ist es auch. Das ist unsere Identität. Sie ist begründet in Jesus Christus, der alles gegeben hat, dass wir ewiges Leben haben können. Das ist unsere Identität. Er liebt uns über die Maßen und hat deshalb alles gegeben. Und ich komme schon zum vorletzten Punkt. Punkt Nummer 6. Habe Hunger nach dem Wort Gottes. Wie gewinnen wir den Kampf mit uns selbst? Ich glaube, indem wir wirklichen Hunger, einen echten Hunger haben. Nicht Appetit. So was wir Menschen in der westlichen Welt ja haben, ist Appetit. Wir haben keinen Hunger. Uns fehlt nichts. Aber hier ist gemeint, ihr Lieben, Hunger zu haben nach dem Wort Gottes. Wenn wir es nicht lesen, dann fehlt uns etwas. Es fehlt uns etwas zum Leben. Das ist Hunger, nach dem Wort Gottes zu haben. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit zwei jungen Menschen und die haben mir gesagt, ja, weißt du, Christoph, Bibel lesen, das ist okay, aber ich vertraue lieber darauf, was mir der Heilige Geist sagt. Seid ihr geschockt, ne? So, ich glaube, es ist so wichtig, ihr Lieben. Genau, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir die Bibel lesen. Sie nicht ins Regal stecken, wo sie verstaubt und einmal im Jahr zu Weihnachten die Weihnachtsgeschichte unseren Kindern vorlesen, sondern dass wir sie jeden Tag studieren. Dass wir Dinge auswendig lernen, dass wir Dinge in uns aufnehmen. Hey, es ist das Wort Gottes. Es ist sein Wort für uns niedergeschrieben. Versteht mich nicht falsch. Ich höre trotzdem auf die Stimme des Heiligen Geistes. Aber das Wort Gottes, es wurde extra für dich und für mich aufgeschrieben. Für dich und für mich aufgeschrieben. Deshalb ist es so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Habe Hunger nach dem Wort Gottes. Und ich habe euch versprochen, die Bibelstelle für diese 6 Punkte auch zu liefern. Die liefere ich jetzt. Epheser 6, Vers 13 bis 17. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ihr Lieben, es ist der Gürtel der Wahrheit. Der Gürtel hält uns aufrecht. Wenn wir den Gürtel der Wahrheit anziehen, können wir aufrecht stehen. Ohne die Wahrheit können wir nicht stehen. Wir brauchen die Wahrheit Gottes in unserem Leben. Die Verheißungen Gottes in unserem Leben, wir brauchen sie, weil sie die Wahrheit sind. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Hey, du sollst wissen, wer du bist. Du sollst wissen, dass du gerettet bist, dass du erlöst bist, wenn du Ja zu ihm gesagt hast. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Es ist interessant. Wir reden hier über die Waffenrüstung Gottes. Für was ist eine Rüstung gut? Zum Schutz. Zum Schutz für unser Leben. Und hier steht, du sollst bereit sein zum Zeugnis. Du sollst etwas tun, für das Evangelium des Friedens zu gehen. Ihr Lieben, zum Schutz für uns selber mit anderen Menschen über ihn sprechen. Zu unserem eigenen Schutz. Ist interessant, oder? Zu deinem eigenen, zu deinem Besten, zu deinem Wohlergehen, zu deinem Schutz, wenn du mit anderen über Jesus redest. Wisst ihr, warum ich das glaube? Warum es eines der besten Tools ist? Weil wenn ich mit anderen über Jesus rede, höre ich mich selber, wie ich mit anderen über Jesus rede. Höre ich all die Wahrheiten, die ich ausspreche zu anderen Leuten, ich höre sie selber. Ich glaube, deshalb ist es ein Schutz, mit anderen über Jesus zu sprechen, ein Zeuge zu sein. Vor allem aber greift den Schild oder den Langschild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils. Ist deine Identität. Der Helm des Heils ist deine Identität. Und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das niedergeschriebene Wort Gottes. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Es fehlt noch ein Vers hier drauf und ich glaube, das ist der allerwichtigste. Bei alledem betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft des Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet dabei in alledem, betet zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. So, ich weiß nicht, wie du deine Beziehung zu Jesus pflegst, deine Beziehung zum Vater, deine Beziehung zum Heiligen Geist. Aber ich weiß eins, wenn die Routine zur Routine wird, dann wird es schwierig. So, ich mache meine stille Zeit meistens morgens zwischen 5 und 6 Uhr. Wenn andere noch schlafen, meine Kinder, meine Frau noch schlafen, setze ich mich hin, nehme die Bibel und lese die Bibel und bete. Das ist meine Zeit, aber ich habe eine Sache festgestellt. Wenn die Routine, die wir brauchen, aber auf einmal zur Routine wird, dann wird es irgendwie normal und es könnte ein bisschen langweilig werden. Deshalb lasst uns darauf achten, dass die Zeit, die wir mit Gott verbringen, dass es eine besondere Zeit ist, dass es die besonderste, die beste Zeit des Tages ist. Die beste Zeit, die muss sogar noch über deinem Familienleben kommen, über deine Arbeitsstelle. Die beste Zeit des Tages, die musst du mit Jesus haben, um die besten Zeiten mit deiner Familie zu haben an dem Tag und bei deiner Arbeit, in deiner Schule, an deiner Uni. Die beste Zeit des Tages musst du mit ihm haben. Und ich glaube, es ist genau die Zeit, die am allermeisten angegriffen ist. Und deshalb habe ich nur einen Satz für euch. Ich glaube, dass das Linsenfeld deine permanente Zeit mit Gott ist. Das Linsenfeld, das kleine, unscheinbare Feld, das kleine, wo du denkst, Es ist alles nicht so wichtig. Es ist das Ding in deinem Leben, das oft am meisten angegriffen ist. Das Linsenfeld ist deine permanente Zeit mit Gott. Es ist angegriffen. Und ich glaube, es ist auch angegriffen, weil wir oft mit uns selber zu kämpfen haben. Weil wir nicht mit uns und mit Gott im Reinen sind. Deshalb lasst uns schauen, dass wir auf diesem kleinen Stückchen Land jeden Tag unserem Mann, unsere Frau stehen. Da, wo der Feind versucht, da, wo unser Ego versucht, uns Dinge zu rauben, diese Stunde oder diese halbe Stunde zu nehmen, lasst uns stehen und sagen, das ist meine Zeit. Sie gehört mir. Sie gehört Gott. Sie gehört Gott. Ich widme mich ganz ihm. Ich gebe mich ihm ganz hin. Das ist das Linsenfeld. Und dann steht in der Bibel, und der Herr schaffte große Rettung. Der Herr schaffte daraus etwas. Daraus ist etwas entstanden. Aus deiner Beziehung zu Jesus, die du pflegst. Die du pflegst. Jesus will sie pflegen mit dir. Aber es braucht auch dich. Wenn du deine Beziehung zu ihm pflegst, entstehen die großartigsten Dinge. Der Kampf mit dir selbst, er wird gewonnen in Gebet. Der Kampf mit dir selbst, der Kampf mit deinem Ego, der wird gewonnen in der Zeit mit Gott, am Ort der Stille, wo du Gott begegnest und Gott dir begegnet. Da wird dieser Kampf gewonnen. Ihr Lieben, wir haben begonnen mit einer Frage: Wohin führt uns die Reise in unserer Berufung? Wohin führt uns unsere Reise permanent in unserer Jüngerschaft? Wisst ihr, wo sie uns hinführt? An den Herzschlag Gottes, vor seinen Thron, zu seinen Füßen, um bei ihm zu sein, um von ihm Kraft zu bekommen, Wegweisung zu bekommen, Leben zu bekommen, Leben im Überfluss zu bekommen. Dahin führt uns unsere Reise der Jüngerschaft. Wenn du magst, steh doch gerne mit mir auf. Ich glaube, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir nicht ein noch aus wissen, wo wir nicht so richtig wissen, wie muss ich mich entscheiden, wie soll ich mich entscheiden, ich glaube, dann ist es gut, ihn anzubeten. Seinen Namen auszusprechen. Wir haben es vorhin schon getan. Jesus, Jesus. Unsere Worship-Band nimmt uns jetzt mit hinein nochmal in eine kurze Anbetungszeit, wo wir unseren König Jesus anbeten. Es ist so wichtig, dass wir das tun in solchen Zeiten, in Zeiten der Bewährung, dass wir Jesus anbeten. Seid ihr bereit? Offenbar. Vielleicht bist du heute Morgen hier und die Anbetungszeit am Sonntag im Gottesdienst ist zu deiner Routine geworden. Dein Sonntagsgottesdienstbesuch wurde zur Routine. Und du bist heute Morgen hier und sagst, es soll keine Routine mehr sein. Es soll mein Lebensstil sein, ihn anzubeten. Ihn anzubeten. Dann mach doch heute Morgen ganze Sache mit Gott. Ganze Sache mit dir selbst. Und sag Gott, ich gebe mich dir ganz hin. Mein Leben soll in der Anbetung von dir sein. Das ist mein Leben. Ich will dich anbeten. Hey, dann lass uns das nochmal singen. Die Namen Gottes anzubeten, auszurufen, auszusingen. Lass uns das nochmal gemeinsam tun. Danke, Herr, dass du dich offenbaren wirst, dass du dich zeigst. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke für dein Reden jetzt auch in diesem Moment. Danke, Herr, dass jetzt in diesem Moment in der Kraft des Geistes Siege errungen werden. Siege errungen werden. Dass Kämpfe gewonnen werden. Dass Frieden kommt, dass Freiheit kommt, dass die Wahrheit kommt und dass die Lüge geht. In Jesu Namen.